Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Mit einem Strauß Blumen ist es einfach nicht getan. Nach einer Woche spätestens hängen die Köpfe und am Tag nach dem Schenken hat sich an der Lage auch nichts geändert. Blumen sind schön, helfen aber nicht dabei, Frauen in allen Belangen, wo das noch nicht passiert ist, auch wirklich gleichzustellen. Und schon sind wir mittendrin bei sächsische.de in dieser Folge Thema in Sachsen, die am 8. März, dem Internationalen Frauentag, erscheint und bei der ich gar nicht so viel vorneweg reden will. Mein Name ist Fabian Deike und ich sage Hallo zu einer Frau, die durch ihr Engagement von Dresden aus immer wieder bundesweit für große Aufmerksamkeit sorgt. Sie ist Unternehmerin, Verlegerin, Netzwerkerin und Mutter von drei Kindern. Hier ist Romina Stavovi.
Hallo.
Frau Stavovi, ich folge Ihnen auf verschiedenen Kanälen in den sozialen Medien und wenn man Ihnen dort so zuhört und auch ansieht, was Sie machen, merkt man, diese Frau ist auf einer Mission. Wann haben Sie für sich gemerkt, dass vieles einfach ungerecht ist und Sie etwas tun müssen? Gab es einen Schlüsselmoment?
Den gab es. Ich war 2017 im Herbst in Köln bei einer Veranstaltung, den Medienfrauen damals. Und da wurde die neue Studie von der Malisa-Stiftung von Maria Furtwängler vorgestellt. Und da ging es um die Sichtbarkeit von Frauen in den Medien, in Film und Fernsehen. Und die Zahlen wurden dort präsentiert und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Also mir ist es vorher nicht so bewusst gewesen. Ich habe die Zahlen gesehen und habe gedacht, Himmel, das muss man irgendwie, da muss man was tun, da muss man drüber reden, da muss man verändern. Und ich habe dann eine Zeitschrift, die Funkturmin damals mit meinem geschiedenen Mann inzwischen rausgebracht. Und da ging es um die Sichtbarkeit oder generell um Frauen in Medien und Politik. Mhm. Weil auch da ist es so, es sind weniger Frauen dabei, es sind weniger Frauen sichtbar. Und die Ausgabe kam so unfassbar gut an, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen das Thema einfach noch ein bisschen größer an, noch ein bisschen weiter an und haben damals den Femit-Kongress ins Leben gerufen. Und
das war 2019, genau.
Das war 2019, genau.
Ja, also man kann schon sagen, Sichtbarkeit in den Medien, in der Öffentlichkeit. Ich sagte ja, ich gucke, was Sie da so machen, auch auf den Kanälen. Das ist Ihr großes Thema.
Genau.
Was ich bei der ganzen Debatte, und da geht es mir wahrscheinlich ähnlich wie Ihnen, man hat das gar nicht so auf dem Schirm, auf den ersten Blick. Man braucht immer erstmal so einen Moment, so ein Aha, so sieht das also aus. Zahlen helfen dabei natürlich, das auch deutlich zu machen. Was ich an der ganzen Debatte nur immer nicht verstehe, wir haben irgendwie das Jahr 2024, wir können uns mit künstlicher Intelligenz Doktorarbeiten schreiben lassen, kriegen es aber nicht hin, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden. Woran liegt das?
Naja, ich glaube, wir sind ja alle irgendwie sozialisiert. Wir haben alle unsere Prägung. Es war bisher immer so. Und Verhalten zu ändern oder generell da umzudenken, ich glaube, das fällt Menschen also einfach schwer. Und dafür ist es halt wichtig, das sichtbar zu machen. Weil ich glaube, genau durch diese Zahlen, ne, wenn Sie das so sagen, die sehen Sie, hat man dann schon mal so ein bisschen so ein Bewusstsein. Also so wie ich damals gesehen habe, diese Zahlen und habe gesehen, verrückt, so wenig Frauen sind ab einem gewissen Alter im Fernsehen oder gar nicht mehr sichtbar in Filmen und im Fernsehen. Genauso ging es halt auch vielen anderen Leuten. Und das dann zu sehen, also man guckt dann wirklich komplett anders Fernsehen, man schaut sich Medien anders an, also ich glaube, dafür ist es halt einfach mega wichtig.
Sie hatten die Malisa-Stiftung angesprochen, ist gleich ein ganz guter Punkt. Im Vorfeld dieser Podcast-Aufzeichnung hatten wir bei der Malisa-Stiftung mal nachgefragt, ob es da auch wieder aktuelles Zahlenwerk gibt, eine Einschätzung zu eben genau diesem Thema Sichtbarkeit in den Medien. Und da haben Sie einen O-Ton bekommen von der Geschäftsführerin der Malisa-Stiftung, das ist Karin Heiseke. Und den Ton, würde ich sagen, hören wir uns einfach mal ganz kurz an.
Bezüglich der Sichtbarkeit von Frauen in audiovisuellen Medien in Deutschland gibt es einige positive Entwicklungen über die letzten Jahre. So sind beispielsweise in den fiktionalen Fernsehproduktionen von 2020 Frauen fast genauso häufig wie Männer in zentralen Rollen. Das war früher nicht so. Eine weitere positive Entwicklung ist, dass wir inzwischen auch mehr Frauen über 40 und insbesondere auch mehr Frauen über 50 sehen im Fernsehen. Einen großen Handlungsbedarf sehen wir noch bei den Expertinnen. Es ist nach wie vor so, dass nur ungefähr ein Viertel all der Menschen, die im Fernsehen als Experte oder Expertin zu Wort kommen, weiblich sind. In anderen Worten, Männer erklären uns die Welt und das ganze Fachwissen von den vielen klugen Frauen, das es in Deutschland gibt, wird ausgeblendet und dem Publikum vorenthalten. Ähnlich ist es auch bei der Moderation von den großen Unterhaltungsshows. Die sind auch fast noch komplett in Männerhand, auch bei Comedy- oder Late-Night-Shows und Tiersendungen sind Männer deutlich überrepräsentiert. Und auch weiterhin im Kinderfernsehen, was ja besonders wichtig ist, wenn es darum geht, was die nächste Generation prägt, sozusagen, haben wir auch weiterhin noch ein unausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Allerdings gibt es auch hier einen positiven Trend. Also die neueren Produktionen aus dem Jahr 2020 hatten schon einen höheren Anteil von weiblichen zentralen Figuren. Mit fast 44% nähert es sich also auch hier einem ausgeglichenen Verhältnis an.
Ja, das also Karin Heisecke von der Malisa Stiftung, Geschäftsführerin dort. Wenn man sich den Ton jetzt nochmal so Revue passieren lässt, es gibt ja positive Entwicklungen. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber es ist noch nicht an dem Punkt, dass man sagen kann, es ist irgendwie gleichberechtigt. Warum dauert es so lange, bis tatsächlich es durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle, in dem Fall halt dann Medienproduktionen oder Arten von Produktionen durchgegangen ist?
Das eine ist ja Bewusstsein. Wir brauchen das Bewusstsein. Das andere ist, die Strukturen sind einfach so gewachsen. Mhm. Also wer entscheidet, wer sitzt auf welchen Positionen. Wenn wir jetzt gerade Richtung, ich überlege gerade Richtung Film denken zum Beispiel. Wer sind die Leute, die die Filme machen? Wer sind die Leute, die die Filme produzieren? Wer sitzt da oben? Mhm. Also für gewöhnlich sind das nämlich gerade nicht die Frauen. Und der Mensch neigt ja irgendwie auch dazu, seinesgleichen zu fördern, ne? Also das ist ja was total Normales, ne? Also ich glaube, so ticken wir einfach.
Ja gut, wenn ich jetzt an mich denke, ich bin ein Mann, für mich ist es jetzt nicht normal zu sagen, ich fördere jetzt lieber einen Mann oder eine Frau.
Aber das Bewusstsein ist jetzt gerade da. Also ich glaube, dass bei vielen das eben nicht da ist. Und gerade wenn man jetzt vielleicht nochmal ältere Generationen sich anguckt, da kenne ich auch viele, die sagen, ja, ich habe das schon immer so gemacht, ich lerne jetzt nichts mehr um. Also das höre ich auch tatsächlich sehr oft. Mhm. Und da, naja, ich glaube, wenn da noch junge Leute reinkommen, die da auch ein bisschen Druck aufbauen, wenn so eine Studien veröffentlicht werden, ich glaube, dann passiert, also so sehen wir ja, es ändert sich was und es passiert was. Und dafür müssen wir halt, naja, ich habe immer gesagt, so ein bisschen Nerven auch. Also das Nerven ist schon auch wichtig. Also auch wenn das ganz viele als anstrengend und nervig empfinden, also sei das die Gender-Debatte oder was auch immer, aber die ist halt wichtig und die sorgt halt einfach für ein Bewusstsein.
Das typische Awareness-Thema am Ende. Genau. Vielleicht, weil wir gerade bei Zahlen und Statistiken sind, da sind wir natürlich jetzt, ich blicke mal auf die Medien, auch nicht unbedingt ein großes Vorbild, selbstkritisch einzuschätzen. Gibt jetzt auch eine ganz aktuelle Studie des Vereins Pro Quote. Demnach sind, das war mir so auch nicht bewusst, habe mich damit vorher auch noch nie so intensiv beschäftigt, wie jetzt eben im Vorfeld dieser Aufzeichnung. Aber es sind, und das ist halt das Wort, was dazu zählt, was man sagen muss, nach wie vor sehr, sehr wenige Frauen in Führungspositionen. 39% Frauenanteil in Führungspositionen bei deutschen Leitmedien und also Online-Leitmedien und Print-Leitmedien. Da wurden 9 große Redaktionen untersucht und das sind am Ende 39%. Und das auch nur, weil da eine Zeitung mit dabei ist, die Taz, die halt extrem ausreißt. Ja. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es waren knapp 70% Frauenanteil dort in Führungspositionen. Also dort ist das genau andersrum. Es gibt aber genauso auch eben die Beispiele, wo der Männeranteil eben dann 70% und mehr ist. In dieser Branche, wieso ist das insbesondere? Du bist ja auch aus der Medienbranche, insbesondere in der Medienbranche dann auch nochmal offenbar ein viel dickeres Brett, was da zu bohren ist.
Naja, auch da würde ich sagen, die Strukturen sind einfach so gewachsen. Wer sind die Herausgeber? Ne? Wer sind wer hat die Zeit, auch zu Terminen abends zu gehen? Das ist, glaube ich, Medien wie Politik ähnlich. Wann finden die wichtigen Veranstaltungen statt? Wann finden die Treffen statt? Und wer ist mit den Kindern zu Hause? Ich glaube, das ist ein Thema. Und wenn die Struktur einmal so da ist, und das sehen wir bei der Studie an der Bild-Zeitung gerade ganz gut, Marion Horn, jetzt ist neue Geschäftsführerin der Bild-Zeitung, schwupps ging der Frauenanteil oder ging die Prozentzahl mit 5% nach oben. Ja. Und das, also daran sieht man ja, dass es tut sich was. Also offensichtlich hat sie da auch so ein bisschen was verändert, hat mehr Frauen in Führung geholt, weil eben, um das Ganze ein bisschen auszugleichen. Also das, genau.
Frauen in Führungspositionen ist auch genau Ihr Thema. Sie sprachen vorhin den FEMIT-Kongress an. 2019 haben Sie diese Veranstaltung das erste Mal gemacht. Sie haben auch Anfang dieses Jahres eine dreiteilige Veranstaltungsreihe gemacht in Erfurt, in Dresden und in Potsdam. Women on Fire. Dort bringen Sie auch Frauen zusammen, die in Führungspositionen sind. Wie wird innerhalb dieses in dieser Klammer, die das da ist, ja auch irgendwo eine Blase. Wie wird in dieser Blase darüber gesprochen?
Also vielleicht vorneweg, wir haben die Veranstaltung letztes Jahr schon, also 2023, dreimal durchgeführt in Dresden, bei Leipzig, bei Chemnitz. Also. Mhm. Bei Women on Fire geht's gar nicht so sehr um die Frauen in Führungspositionen, sondern generell die Frauen zusammenzubringen. Und da ist mir erstmal egal, wer das ist. Und das finde ich ganz spannend zu beobachten, dass nämlich tatsächlich die Frauen in Führungspositionen mit den anderen sich sozusagen vernetzen und dass neue Geschäfte entstehen und dass Frauen dadurch auch Möglichkeiten haben, ein neues Business zu generieren. Einfach das, ne? Und das branchenübergreifend. Genau.
Ja, diese Veranstaltungen sind also, wenn ich es richtig verstehe, ein Baustein dafür, dass sich Frauen vernetzen, dass Frauen vielleicht auch von anderen Frauen, die diese Karriereleiter vielleicht schon die Karriereleiter eben erklommen haben oder gerade noch dabei sind, davon sich auch was abschauen können. Aber es ist ja noch nicht der Punkt erreicht, dass genau so eine Veranstaltung oder solche Veranstaltungen dazu führen, dass Männer und Frauen jetzt dann gleichberechtigt sind. Was ist also dann der nächste Schritt?
Also bei den Veranstaltungen noch mal ganz kurz. Das ist ein Safe Space, nur für Frauen. Tatsächlich haben wir das so festgelegt, maximal 100 Frauen. Was bei den Veranstaltungen außerdem noch passiert, ist, dass wir auslosen, wer auf der Bühne sprechen darf. Das heißt, da sitzen dann 100 Frauen im besten Fall im Publikum. Mhm. Alle haben eine Nummer am Namensschildchen. Wir losen im Lotto-Gedanken aus, wer quasi 3 Minuten auf der Bühne sprechen darf. Das hat zur Folge, dass A, die Frauen alle vorbereitet sind und oder der Großteil vorbereitet ist und weiß, was sie da in den 3 Minuten erzählt. Also es geht um sich selbst, um das Tagesthema oder um ihr Business einfach oder eine Schwierigkeit, die sie haben. Auch das hatten wir schon. Und dann losen wir aus, natürlich mit wahnsinnig viel Adrenalin. Die Frauen gehen auf die Bühne und egal, ob die jetzt da oben standen oder nicht, die sind vorbereitet. Die können für das Netzwerken, was im Nachgang stattfindet, nämlich auch ganz anders reingehen, als man das vielleicht so, also wer bereitet sich jetzt auf eine Veranstaltung vor, ne? Wenn ich zu einer Netzwerkveranstaltung gehe, bereite ich mich für gewöhnlich gar nicht vor. In dem Fall müssen sie es tun, was dann auch beim Netzwerken im Nachgang hilft. Und ich glaube auch, dass die Frauen das bei anderen Veranstaltungen für sich auch mitnehmen können. Also das heißt, sie lernen dort jetzt vielleicht einfach auch Sicherheit zu kriegen, Mut zu kriegen, um bei anderen Veranstaltungen sich das mitzunehmen.
So Stichwort Selbstvertrauen?
Genau.
Also dass man im Prinzip schon mit einem Selbstbewusstsein in eine Veranstaltung reingeht, wo eben dann auch vielleicht der Männeranteil viel größer ist, zu sagen, hey, ich stehe hier und ich kann das Gleiche wie ihr oder vielleicht noch besser.
Und ich nehme jetzt einfach mal meine 3 Minuten und spreche. Und es ist mir egal, ob da jetzt jemand sagt, ich will das nicht wissen, sondern ich mache das einfach, weil ich weiß, dass ich wichtig bin.
Frauen, die sagen können, das ist wichtig, das ist auch mir wichtig und das müssen jetzt alle hören. Eine davon haben wir auch im Vorfeld dieser Podcast-Folge kontaktiert. Das ist Silke Burmeister, ist Journalistin des Online-Magazins Palais Flux und sie hat nochmal ein ganz spezielles Thema. Wir machen jetzt hier mal noch eine Biegung nach da. Sie hat halt für sich festgestellt, beim Blick auf Sichtbarkeit von Frauen in Medien, es finden Frauen statt, aber nur bis zu einem bestimmten Alter. Und in einem bestimmten, sage ich jetzt mal, Aussehen. Alles, was irgendwie auch weiblich ist und da ringsrum gestrickt, findet in den Medien einfach nicht statt.
Wobei wir das ja bei der Malisa-Stiftungsstudie auch schon gesehen haben, dass Frauen ab einem gewissen Alter einfach ausgeblendet werden. Und die Silke Burmeister hat das, also hat sozusagen diese Kampagne entwickelt, Let's Change the Pictures, und möchte damit sozusagen so ein ein Bewusstsein schaffen, ne, dafür, dass Frauen ab einem gewissen Alter im Fernsehen nicht mehr vorkommen mit all ihren Themen, ob das jetzt Thema Sexualität, Thema Wechseljahre sind. Es findet einfach nicht statt, weil Offensichtlich wollen wir es nicht sehen. Mhm. Wir haben sie gefragt.
Warum? Genau. Und was sie gesagt hat, das hören wir jetzt uns kurz hier an.
Für die Frage, warum Frauen ab Mitte 40 so wenig in den Medien sichtbar sind, lassen sich natürlich relativ viele Aspekte finden, die man jetzt so anführen könnte und so. Das Spannende ist aber, wenn man die runterdampft, also wenn man guckt, was ist eigentlich das Substrat derer, dann ist es am Ende ein und derselbe Gedanke. Es geht um Attraktivität und Fuckability. Es ist die Frage, wen wollen Männer sehen? Also Männer, die Richtlinien gemacht haben, die unser Denken, unser Wertesystem geformt haben. Und da ist es natürlich so, die wollen junge Frauen sehen. Die wollen sich dem Traum hingeben, diese Frau erobern zu können, sie zu besitzen, mit ihr schlafen zu können. Und das wollen die nicht mit älteren Frauen. Ältere Frauen sind da unattraktiv. Kann man sagen, ist biologisch bedingt, dass wenn Frauen aus der Fruchtbarkeit raus sind, sie eben nicht mehr so attraktiv sind. Weil warum sollte man mit einer unfruchtbaren oder nicht mehr fruchtbaren Frau schlafen? Die kann ja keine Kinder mehr bekommen. Hat also so einen biologischen Aspekt dahinter. Aber am Ende geht es um die Frage, wen möchte ich rumkriegen? Und da kommen wir älteren Frauen einfach nicht mehr so in Frage.
Ja, das also Silke Burmeister, Journalistin beim Online-Magazin Palais Flux. Und das ist natürlich eine knallharte Analyse und es sind noch knallharte Worte, die sie da findet. Frauen ab einem bestimmten Alter finden einfach nicht mehr statt. Und für mich jetzt als Mann, der sich das anhört, es ist so, wenn ich jetzt soziale Medien konsumiere, wenn ich mir das anschaue oder Fernsehen ansehe, ich betrachte das jetzt nicht unbedingt für mich unter diesem Blickwinkel, aber jetzt, wo ich das reflektiere, nachdem ich das gehört habe, stimme ich zu, es funktioniert ja genau so.
Ja. Was macht das mit dir als Mann?
Ich denke darüber nicht nach, um ehrlich zu sein.
Du denkst nicht drüber nach. Naja, und dafür gibt es halt, das ist total spannend, es gibt den Bechdel-Test. Das ist ein Test, mit dem man sozusagen Filme nochmal genau unter die Lupe nehmen kann. Das sind drei Fragen. Ne? Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen die miteinander? Und unterhalten die sich über was anderes als einen Mann? Und die Silke hat das bei Palais Flux, ich habe das vor uns gesehen, ganz witzig, sie haben den Test nochmal so ein bisschen erweitert und haben gesagt, kommt die Frau mit 47 plus in einer tragenden Rolle vor, hat sie zu Hause oder hat sie außerhalb ihres Zuhauses noch ein Leben, hat sie einen Beruf, den sie ausübt und mit dem sie Einfluss ausübt, erlebt sie Erotik und beschäftigt sie ein anderes Thema als Beziehung und oder Familie. Und da hat man es vielleicht schon, wenn man das so hört und so dann mal Fernsehen guckt und Filme guckt. Und bei mir passiert das inzwischen, dass ich ganz oft bei Filmen denke, ist doch nicht wahr, es passiert schon wieder. Und das ist wieder das gleiche Klischee, was wir immer schon haben.
Also erstes Learning schon mal aus dem Gespräch, was ich mitnehme, Bechdel-Test machen, nachdem man sich irgendeinen Film mal angeschaut hat oder generell Inhalte konsumiert hat. Denn das sind Dinge, die man jetzt im Alltag, es ist ja wirklich, es klingt vielleicht lapidar dahergesagt, aber es ist ja gelerntes Verhalten am Ende, dass man im Prinzip gar nicht reflektiert, was da gerade passiert.
Und ich kann sagen, wenn man einmal damit angefangen hat, dann fällt einem ganz viel auf. Also dann hört man nämlich nicht mehr nur beim Fernsehen auf, sondern dann geht man anders durch die Straße. Einem fallen dann so ganz, ganz viele Dinge auf, wo ich als Frau zumindest auch sage, ey, jetzt schon wieder? Muss das sein? Also,
aber es ist ja auch spannend im Prinzip, diesen Aspekt sich anzuschauen. Frauen ab 47 halt, dass das wir reden über Medien, wir reden über Filme, da denkt man ja im ersten Moment nicht, okay, hat was mit Fruchtbarkeit zu tun, es hat was mit Frauen zu tun, dass Männer im Prinzip ein Frauenbild haben, das sie erfüllt sehen wollen im Fernsehen. Sichtbarkeit, vielleicht noch den Aspekt, wo man nochmal auf das zurückgehen könnte, was auch vorhin Frau Heisecke von der Malisa-Stiftung gesagt hat, ist jetzt nicht nur ein Thema bei Filmbesetzung, bei Rollenbesetzungen, sondern auch bei Expertenrunden. Ja. Und da, als ich diesen Ton gehört hatte, wir machen ein bisschen hin und her springen gerade an der Stelle, aber das ist mir an der Stelle nochmal eingefallen. Als ich den Ton gehört habe, habe ich auch sofort darüber nachgedacht, wie mein eigenes Arbeiten sehr oft hier auch in diesem Podcast abläuft. Ich habe Thema in Sachsen, das ist alle 2 bis 3 Wochen spätestens, eine neue Folge zu einem Thema, was irgendwie in Sachsen passiert, was wichtig ist. Das ist manchmal geht es da um irgendwelche Firmen, die was Besonderes geschafft haben oder um eine politische Entscheidung, etwas, was wesentlich gewesen ist. Und ich suche dann immer unter Zeitdruck natürlich auch, nach einem passenden Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Also ich gehe da immer sehr offen daran. Ich sage, ich nehme eine Gesprächspartnerin oder ich nehme einen Gesprächspartner. Aber es ist passiert tatsächlich bei 7 von 10 Fällen mindestens, dass ich nur einen Mann finde oder bekomme.
So, und ich glaube, dann haben wir verschiedene Themen. Einmal das Thema Frauen in Führungspositionen. Und da sind wir im Osten, glaube ich, noch echt gut dabei. Also ich meine, ich habe vor uns gerade eine Mail gekriegt. Es waren in Sachsen 25% grob. Im Rest des Landes, also sprich nicht im Osten, sind wir bei 16-17%. Das heißt, es ist halt auch nur ein Viertel da, so, ne, von dem man dann aussuchen muss. Und das andere ist, dass natürlich, also das fällt mir auch mit meinem Magazin auf, wenn man Anfragen stellt. Und das soll jetzt gar nicht böse klingen.
Das Feminin-Magazin.
Genau. Mhm. Aber ein Mann, der sich zu einem Thema äußert, finde ich immer. Eine Frau zu finden, das ist meine Challenge. Und die gibt's. Also es ist nicht so, dass es die Frauen nicht gibt. Man muss halt, und da kommt der Zeitdruck quasi ins Spiel, da muss man einfach dann sagen, naja, mir ist es jetzt aber wichtig. Mir ist wichtig, dass ich eine Frau finde. Und wenn sich ein Mann meldet und sagt, ich kann dazu was sagen, dann kann man auch sagen, sorry, ich hätte gerne eine Frau. Ich möchte es gerne einfach ausgeglichen haben oder ausgewogen haben.
Was ich aber auch nicht haben möchte, und das ist dann so eine Schwierigkeit eben gerade bei der Besetzung von Gästen in diesem Podcast. Ich rede jetzt mal nur über diesen Podcast. Es wird anderen Journalisten vielleicht bei anderen Formaten ähnlich gehen. Ich möchte aber auch nicht hergehen und sagen, ich möchte jetzt eine Frau haben, nur weil du eine Frau bist. Mir kommt es gar nicht darauf an, was du kannst. Also das ist ja auch für die Frau ein komisches Gefühl am Ende.
Aber
ich will ihr das nicht vermitteln, sagen wir es mal so.
Aber unterstellt man der Frau nicht indirekt, dann du kannst es nicht eigentlich so gut?
Nee, das will ich ja gerade nicht.
Ja, aber dann wäre es doch selbst, also man kann ja auch mit einer Selbstverständlichkeit rangehen und direkt die Anfrage so stellen, dass man quasi eine Gesprächspartnerin haben möchte. Und ich sag mal, natürlich gibt es Firmen, die haben keine Frau. Das ist, ne, wenn da 3 Geschäftsführer sitzen, dann ist es halt einfach so. Aber ich glaube da einfach vielleicht nochmal einen Dreh weiter zu suchen. Also es gibt ja dann vielleicht nicht nur das eine Unternehmen, wo man dann gucken kann. Also wie gesagt, nicht immer. Ich glaube, es gibt schon, aber es wird auch Umwege geben, und Frauen zu finden und da einfach einen Tacken mehr zu suchen.
Also zweites Learning, sind wir schon beim zweiten. Gezielter noch nachfragen.
Und Frauen fragt man für gewöhnlich 2 bis 3 Mal. Auch das ist bei der Politik so, das ist bei Veranstaltungen so, das erlebe ich auch bei meinen Veranstaltungen, wenn ich das Podium besetze, dass viele Frauen einfach absagen.
Warum?
Zeit, Kinder zu Hause, keine Zeit. Also das ist ja ganz oft, ne, dass ich habe Kinder, die sind krank oder wie auch immer. Was mir aufgefallen ist, vielleicht an der Stelle ein Tipp an viele Frauen da draußen, empfiehlt doch einfach eine andere Frau. Also das einfach, wenn man eine Anfrage bekommt und es zeitlich selbst nicht hinbekommt, dass man einfach sagt, nee, aber ich kenne da jemanden oder eine andere Frau, die das kann. Ich glaube, damit ist schon ganz, ganz vielen Frauen geholfen, wenn wir da einfach an andere Frauen denken. Und das machen viele nicht.
Und wir reden heute über dieses Thema Sichtbarkeit, Gleichstellung am Internationalen Frauentag. So. Wir haben ein Vorgespräch gehabt, das gehört bei jedem Podcast dazu, und ich bin offen zu Ihnen hingegangen, habe gesagt, es tut mir leid, dass ich diese Frage dir stelle, dass ich an diesem Tag mit dir einen Podcast veröffentlichen möchte, oder Entschuldigung, mit Ihnen einen Podcast veröffentlichen möchte. Wir kennen uns tatsächlich im Vorfeld, deshalb vielleicht ein kurzes Du dazwischen gerutscht, aber diesen Podcast halt veröffentlichen möchte an diesem Tag. Ich sagte auch eingangs, das ist wie das obligatorische Blumenschenken, davon haben Frauen einfach nichts. Es ist dennoch so, man muss dieses Thema ja immer wieder ansprechen, weil es halt viele Dinge, ich habe das ja selber in dem Gespräch gemerkt, Bechdel-Test kannte ich noch nicht, man nimmt ja dann auch immer wieder viel mit, was man, um sich das Thema eben zu vergegenwärtigen. Wie wichtig ist denn dieser Tag tatsächlich?
Also jetzt mir persönlich nicht so. Also nicht so. Mir wäre, glaube ich, mehr geholfen, wenn wir das Thema 365 Tage im Jahr spielen. Ich habe mir vor uns spannenderweise die Google Trends mal angeguckt und habe das Thema oder habe den Begriff Frauenrechte und Gleichberechtigung eingegeben, und ich habe es gezeigt, man kann tatsächlich sehr gut erkennen, dass immer so 2 Tage vor dem Frauentag ein krasser Peak nach oben ist. Ich fände es super, wenn ich weiß gar nicht, ob dieses Thema das ganze Jahr gespielt werden sollte, aber wenn eben, wie du sagst zum Beispiel, bei der Suche nach Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartnern an eine Frau gedacht wird. Also wenn das einfach konstant über das Jahr hinweg passiert, Und da tatsächlich eine Gleichberechtigung einfach passiert und eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und die ist definitiv noch nicht da.
Ich würde diese Grafik, die Sie gerade angesprochen haben, also diese Kurve, wonach man eben sieht, dass immer so um den 8. März herum dieses Thema irgendwie kurz wichtig ist, kurz sehr wichtig ist und dann eben extrem stark wieder abflacht, die würde ich einfach mal in der Podcast-Folge noch als Screenshot mit einbinden, damit man das auch nochmal sieht, wie krass eigentlich da dieses Tal danach ist und davor. Lassen Sie uns mal in die Perspektive gehen. Reden wir in 10, in 15 oder in 30 oder in 50 Jahren vielleicht irgendwann mal davon, dass wir sagen, okay, jetzt ist dieses Level erreicht. Was glauben Sie?
Oh, es gibt die schöne Zahl, ich glaube 250 Jahre waren es noch bis zur Gleichberechtigung. Mhm. Ich fände es super, wenn wir in 10 Jahren nicht mehr drüber reden müssten, aber ich bin, glaube ich, inzwischen auch ein bisschen ernüchtert davon, dass das nicht passieren wird. Also dafür sind die Strukturen einfach gerade noch zu sehr da. Und wenn wir uns auch die ganz junge Generation angucken, und das finde ich jetzt auch noch spannend, die werden ja durchaus wieder konservativer, also von ihrem Familienbild heraus, ne, von ihren, jetzt haben wir Wahlen dieses Jahr, von dem aus, wie sie wählen, also die jungen Männer sozusagen eher konservativ, die jungen Mädchen oder jungen Frauen eher liberaler. Ich glaube, das gibt schon nochmal es knallt wahrscheinlich irgendwann schon nochmal im Sinne von, wir müssen das Thema noch mehr besprechen und es ist noch wichtiger. Ich glaube aber in 10, 20 Jahren sind wir noch nicht durch.
Aber das ist jetzt nicht so eine erbauliche Prognose, wenn man sich auf die jüngere Generation blickt, dass da dieses Frauen- und Männerbild eher wieder rückläufig ist, oder?
Naja, bei den jungen Männern. Ich glaube, bei den jungen Frauen eher gar nicht so sehr. Ich glaube, die haben das schon auf dem Schirm. Die sehen, was da gerade passiert. In Frankreich wird gerade das Recht auf Abtreibung, oder ist gerade im Gespräch, dass das im Grundgesetz verankert wird. Also das sind ja alles Sachen, die passieren, die sehen wir. Und das ist den Frauen natürlich näher als den jungen Männern. Ich glaube, da wird schon was passieren. Also ich sehe das jetzt nicht so ganz negativ, aber es wird seine Zeit brauchen. Also
aber es ist ein Wunderpunkt am Ende. Glauben Sie, dass das so beim männlichen Geschlecht so ist, dass da irgendwie so eine Art Machtverlust empfunden wird, wenn Frauen stärker sind?
Jetzt bin ich kein Mann, ich kann es schwer beurteilen, aber aus...
Ich kann es ehrlich gesagt für mich auch nicht beurteilen, weil es für mich, wie gesagt, in meinem Leben keine Rolle spielt, weil es für mich selbstverständlich ist, dass ich Frauen gleich versuche zu behandeln, in allen Belangen.
Also es gibt Männerrechtler oder Männer, die Männerforscher, die in dem Bereich unterwegs sind. Und die sagen schon, dass Männer offensichtlich da ja auch sich verändern müssen. Also ne, es ist ja nicht so, dass nur wir Frauen sozusagen uns mehr Machtpositionen holen müssen, sondern dass Männer sozusagen an der Stelle auch mal einen Schritt zurücktreten müssen, ihre eigenen Privilegien einfach auch mal in Frage stellen und gucken, okay, was habe ich jetzt hier gerade davon und ist das eigentlich fair, was ich da habe und warum nehme ich zum Beispiel keine Elternzeit, warum macht das meine Frau oder ne, wir hatten am 29.
Wobei, bei dem Thema Elternzeit, wenn ich ganz kurz einhake, das ist ja auch die Gesetzgebung ein bisschen schwierig, wenn man das jetzt, also wenn man jetzt als Mann sehr viel Elternzeit auch nehmen möchte und die Frau ist für das Kind in der frühen Phase natürlich die wichtigere Person, was jetzt alleine das ganze biologische Thema angeht. Aber dennoch will man ja als Mann seinem Kind genauso auch gerecht werden und auch für das Kind da sein und genauso auch für die Frau, die ja für das Kind da ist. Es ist für Männer ja dann auch schwierig, da einen gleichen Anteil zu haben. Am Ende ist es ja auch eine wirtschaftliche Sache.
Ja, und da kommt da kommt die Politik ins Spiel. Mhm. Wer macht die Gesetze? Mhm. Wer sitzt da gerade? Wem ist das Thema wichtig? Mhm. Und das sind jetzt auch nicht so viele Frauen. Mhm. All so eine Sache, natürlich hat das so einen Rattenschwanz dran, wo sich einfach was verändern muss, was ich gerade sagen wollte. Wir haben am 29. jetzt den Equal Care Day gehabt, jetzt vor ein paar Tagen. Und der sagt ganz klar, ich habe die Zahl mir gerade vor uns rausgesucht, Frauen verbringen im Durchschnitt knapp 30 Stunden pro Woche mit unbezahlter Arbeit. Bei Männern sind es 21 Stunden. Also auch das ist ja was, wo Männer sich grundsätzlich mal hinterfragen können und sagen können, okay, wie oft helfe ich denn im Haushalt? Was tue ich denn? Und an welcher Stelle kann ich meine Frau auch entlasten? Und ich glaube, das sind so Punkte, wo ganz oft ganz viel naja, als selbstverständlich gesehen wird. Die Frau ist ja, biologisch muss sie sich ja um das Kind kümmern. Das kann ich ja gar nicht. Also man kann sich das natürlich auch schönreden, anstatt
das
zu sagen...
Das wollte ich vorhin damit übrigens nicht tun.
Nein, ich weiß, aber ne, ich glaube, an der Stelle wäre es total hilfreich und gut, wenn die Männer mal einen Schritt zurücktreten und sagen würden, na klar, stimmt, kann ich machen. Also tut mir jetzt auch nicht weh, wenn ich jetzt, keine Ahnung, den Müll runterbringe. Oder wenn ich jetzt einfach... mich um das Kind kümmere und meine Frau an der Stelle entlaste.
Wir hatten vorhin festgehalten oder angesprochen, dass die jüngeren Männer wieder eher konservativer werden. Dann wird ja auch dieses Thema eher schwieriger zu lösen sein.
Ja, an der Stelle bin ich zu wenig Mann, als dass ich das, ich kann das gar nicht einschätzen.
Aber Sie sind, also vielleicht stelle ich die Frage anders. Sie sind ja Mutter.
Ja.
Das heißt, Sie haben auf jeden Fall den Blick auch auf die nachfolgende Generation. Was glauben Sie, wie wichtig dann der Aspekt Erziehung und Bildung ist, gerade bei dem Thema Gleichstellung?
Ganz großes Thema. Ich habe 3 Söhne. Natürlich mache ich mir genau diese Gedanken, was kann ich als Mutter tun oder was können wir als Familie tun, damit meine Kinder oder meine Söhne so ein Selbstverständnis dafür kriegen. Und jetzt bin ich Unternehmerin, jetzt arbeite ich viel. Also ne, für meine Kinder ist das selbstverständlich, dass eine Frau arbeitet und eben nicht sich nur um die Kinder kümmert. Mein geschiedener Mann hat sich auch um die Kinder gekümmert oder tut er immer noch. Also von daher, ich glaube, das ist schon, wenn das so automatisch mitgegeben wird, passiert da schon was. Und natürlich, jetzt arbeite ich in dem Bereich, jetzt mache ich ein Magazin mit genau diesen Themen. Meine Kinder kriegen das mit und natürlich lesen die auch den einen oder anderen Text und natürlich prägt das. Also da bin ich jetzt voll guter Dinge, dass da ganz viel passiert. Ansonsten, hinter Ihnen im Regal gibt es so mindestens 2 bis 3 Bücher zu dem Thema, wie man seine Kinder auch feministisch erziehen kann.
Spätestens jetzt ist übrigens raus, dass wir uns nicht im Haus der Presse treffen, sondern auf Einladung zu Ihnen in das Büro und in die Wohnung. Demnach im Hintergrund ist übrigens ab und zu auch mal ein Hund zu hören, das vielleicht als Erklärung für ein paar Töne, die man da vielleicht wahrnimmt. Zurück aber zu dem Thema Bildung. Jetzt haben wir hier in Sachsen die Situation, wie auch in anderen Bundesländern, beim Thema Bildung, dass beispielsweise seit letztem Sommer in den Bildungseinrichtungen sowas wie das Gendern verboten ist. Also vielleicht mal eine steile These. Setzt Gleichstellung nicht auch so etwas wie geschlechterneutrale Sprache voraus? Schwingt das da mit?
Naja, alle Geschlechter mitzudenken wäre schon ganz hilfreich. Also das passiert eben nun gerade nicht, wenn ich nur von Lehrern spreche. Ist tatsächlich mir aufgefallen ich glaube, das war der erste Elternabend meines Jüngsten im Gymnasium. Und es gab, also an der Wand vor mir war eine zur Auflistung mit allen Lehrkräften, die Lehrkräfte ist ja schon auch wieder neutral, ne? Die diese Klasse unterrichten und oben drüber stand alle Lehrer. Es war ein Mann dabei, der Rest waren Frauen. Und dann saß ich da und habe gedacht, warum?
Also, ist dann die Frage, die Lehrerinnen, die eben dort sind, könnten ja auch das anders gestalten, ne?
Ja, ich glaube, also mein Gefühl, und ich hatte mir letztens eine Podiumsdiskussion zu genau diesem Thema auch mit Herrn Piwarz angehört. Ich glaube, da ist gerade auch ein bisschen Verunsicherung da. Also, ne, was dürfen wir nicht? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er auch gar nicht so abgeneigt, quasi zumindest männliche und weibliche Form zu benennen. Ich glaube, da ging es um den Doppelpunkt und das BNI, wenn ich mich nicht täusche. Also da will ich jetzt gerade nichts dazu sagen. Also ja, kann ich jetzt schwer dazu die Einschätzung abgeben. Ich glaube, Bewusstsein wäre auch an der Stelle total gut.
Also es geht ja nicht nur um Sprache, um irgendeine Formulierung oder wie das jetzt auf einem Zettel geschrieben aussieht, sondern
auch
wieder um dieses Bewusstsein am Ende.
Genau, aber damit geht's ja los. Benenne ich, ne, es hätte ja auch Lehrerinnen und Lehrer dastehen können auf dieser Folie da, aber es stand wieder nur die Lehrer da oder es hätte auch Lehrkräfte dastehen können. Ich finde auch diese neutralen Formen finde ich super. Also die sind so ein bisschen offen und es gab auch genügend Untersuchungen, die gezeigt haben, ne, wenn man den Kindern sagt, mal doch mal bitte einen Lehrer und einen Schüler auf, dann waren das ein Junge und ein Mann sozusagen. Und das gibt's ja. Also das heißt, Bilder oder Sprache formt ja auch Bilder im Kopf.
Und wenn man vielleicht, also in meinem Fall ist es so, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, Ich hatte überwiegend Lehrerinnen tatsächlich.
Ja, ja, deswegen sage ich, es war also nur ein Mann dabei.
Genau, also das ist auch aber man hat trotzdem der Lehrer gesagt, ne?
Ja.
Mhm. Jetzt sind wir schon irgendwie bei Politik angekommen. Das ganze Thema Gleichstellung ist doch immer ein Wahlkampfthema, beziehungsweise wenn man sich die Parteienlandschaft anschaut, je konservativer die Parteien sind, desto mehr spielen klassische Rollenbilder in der Programmatik eine Rolle. Das steht dann vielleicht gar nicht so genau so dargeschrieben, aber es kommt natürlich dabei heraus.
Ich würde sogar auch sagen, dass je konservativer die Partei ist, desto mehr wird dieses Thema in den Fokus gerückt.
Desto deutlicher wird es dann auch.
Genau, aber da gibt es auch Wahlplakate mit verbiete das Gender-Sternchen oder was auch immer, wo ich immer denke, oh, warum muss man denn das jetzt zum Thema machen? Also es ist wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, warum denn als Wahlkampfthema? Und das sind dann wieder nur irgendwelche populistischen Forderungen. Also wozu?
Und jetzt die Frage, was sollten Frauen wissen, wenn es um ihre Perspektiven geht, wenn sie auf Politik schauen?
Also wenn ich an die uns bevorstehenden Wahlen denke, muss ich ganz klar sagen, schaut euch bitte, bitte die Wahlprogramme an. Schaut euch an, was es für euch und für euer Leben bedeuten würde, welche Einschnitte es geben würde und ob das Wahlprogramm der Parteien, die ihr wählen möchtet, wirklich das ist, was ihr braucht und was ihr haben wollt. Mhm.
Mit Blick auf Sachsen vielleicht mal im Speziellen. Wir haben dieses Jahr ein Superwahljahr, begleitet uns jetzt hier in diesem Podcast-Thema in Sachsen auch bei sehr vielen Folgen zuletzt. Mit Blick auf Sachsen und die Landtagswahl sehen wir eine starke AfD einfach. Das ist so. Sie wird auch mit Sicherheit stark aus diesen Wahlen hervorgehen. Seit Monaten liegt die Partei bei Umfragen bei rund einem Drittel ungefähr an Zustimmung. Was würde sich denn konkret für Frauen ändern, wenn die AfD mehr politischen Einfluss bekäme?
Also es würde einen ganz klaren Backlash geben nach hinten. Also was die AfD möchte, ist, dass die Frauen mehr Kinder bekommen, mehr deutsche Kinder, dass die Frauen, also dass es keine Abtreibung mehr gibt, dass es Betreuung nur noch durch die Mütter und Frauen gibt und so weiter und so fort. Und wenn wir beim letzten Punkt jetzt sind, heißt das ja, ich kann nicht mehr arbeiten gehen, weil ich mich eigentlich um meine Kinder kümmern müsste. Und ich glaube, es ging noch weiter mit Frauen, die keine Unterstützung mehr bekommen im Falle einer Scheidung. Ne? Also wenn man jetzt an Sozialhilfe und so weiter denkt. Also das sind einfach so ganz, ganz viele Punkte, wo ich sagen muss als Frau, ich glaube, das kann ich gar nicht unterstützen oder könnte ich an keinem Punkt unterstützen.
Ein Drittel der Bevölkerung in Sachsen hatte ich vorhin so grob angesprochen. Das sind mehrheitlich männlich geprägte Wählerschaft, aber es sind auch viele Frauen mit dabei, die AfD wählen.
Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch an der Stelle gar nicht. Also das ist, ich habe mich letztens mit einer Frau unterhalten, die mir gesagt hat, sie hat sich das Programm noch nie angeguckt, aber sie findet es total gut, dass da mal was Neues kommt, dass da mal was passiert. Und ich glaube, dass das, dass das eher so eine Hoffnung ist von Veränderungen. Also dass man schon sagen kann, okay, ich bin mit der Politik, wie sie gerade ist, nicht zufrieden. Mich bestürzt das, was da in der Ampelregierung gerade passiert. Aber ich persönlich muss klar sagen, für mich wäre das kein Grund zu sagen, ich wähle jetzt so eine Partei, die so extrem, ja, nicht mehr nur konservativ, sondern einfach auch frauenverachtend ist.
Mich erinnert das an einen Punkt in unserem Gespräch von vorhin, wo Sie sagten, Frauen müssen manchmal noch ein zweites oder drittes Mal gefragt werden. Vielleicht ist das ja hier auch so etwas, dass Frauen manchmal erstmal selbst noch gucken müssen, das wählt vielleicht jetzt gerade mein Mann, aber will ich denn das auch?
Ja, auch das gibt's, dass Frauen sagen, ich habe keine Ahnung von Politik, ich wähle das, was mein Mann wählt. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass das ein Punkt ist, wo die Frauen sich einfach zurücknehmen und sagen, ach naja, es interessiert mich vielleicht auch einfach gar nicht so. Oder ich bin schon zu alt. Auch das hatte ich jetzt im Gespräch kürzlich, dass eine Frau sagte, ach naja, ich bin doch jetzt schon 60, mich betrifft das doch alles gar nicht mehr mit Abtreibung, mit Frauenrechten, ich habe mein Leben gehabt. Wo ich aber schon gerne daran appellieren möchte, zu sagen, denkt an eure Töchter, an eure Enkelinnen und guckt euch einfach die Wahlprogramme an. Und ich glaube, dass wir Frauen, und wir sind in Sachsen, meine ich, 51%, dass wir schon eine riesengroße Möglichkeit haben, diese Wahl zu beeinflussen und so zu gestalten, wie wir das Ergebnis haben möchten.
Also sich auch dann durchaus dieser Chance zur Veränderung, ja, wie auch immer die dann aussieht, bewusst zu sein. Wir haben jetzt viele Problem in unserem Gespräch beleuchtet, wollte ich eigentlich gar nicht ursprünglich, weil es ein wichtiges Thema, aber ich will jetzt ungern so rausgehen, dass wir hier einmal alle Probleme abgeklopft haben. Das würde auch jetzt Ihrer Arbeit nicht gerecht werden, die Sie jeden Tag machen bei dem Ringen um Gleichberechtigung. Deshalb vielleicht die Frage zum Schluss. Was wünschen Sie sich persönlich und anderen Frauen am meisten für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir Frauen viel, viel mehr zusammenhalten. Weil, und das ist der Hintergrund, ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen und junge Mädchen nicht im Teamgeist groß geworden sind. Also, ne, wenn wir wieder Richtung Sozialisation denken, den Jungs wurde das Fußballspielen quasi schon fast in die Wiege gelegt, und wir Mädchen mussten, also jetzt, wenn ich auch von mir ausgehe, ne, wir sollten schön und lieb und brav sein. Und jetzt sehe ich da das Buch von Caroline Kebekus, es kann nur eine geben, und genau das ist ja der Punkt. Es kann eben nicht nur eine geben, es kann ganz, ganz viele geben. Und wenn wir zusammenhalten, wenn wir an uns Frauen oder an die nächste Frau denken und uns da gegenseitig unterstützen und empowern, dann kann da ganz, ganz viel Großes und Tolles geschehen. Und ich glaube, das ist was ich gern, also was so meine Hoffnung und mein Sonnenscheinblick nach außen ist, dass wir einfach ganz viel gemeinsam bewegen und verändern können.
Und jetzt will ich aber noch wissen, was können wir Männer besser machen, damit genau das wahr wird?
Zuhören. Frauen zuhören. Mit Frauen darüber sprechen, was ihre Probleme sind.
In diesem Podcast haben wir die Möglichkeit gehabt, da mal richtig zuzuhören. Ich habe jetzt 3 Learnings, auf jeden Fall schon mal, das Thema Zuhören. Ich für mich persönlich habe den Eindruck, ich kann gut zuhören, aber auch da muss man vielleicht auch an einer oder anderen Stelle nochmal reflektieren und sehen Dinge, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Das nehme ich auf jeden Fall mit aus diesem Gespräch, dass man da durchaus auch bei Stellen oder an Punkten als Mann mal hingucken muss und sich überlegen muss, mache ich eigentlich alles so, damit es dann auch tatsächlich sich wie Gleichberechtigung anfühlt, auch für den Gegenüber, wenn es eine Frau ist. Ja, damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Ich bedanke mich bei Romina Stavovi für das angenehme Gespräch, die Perspektiven und die Denkanstöße, die davon an die Männerwelt ausgehen. Gleichsam aber auch an die Frauen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und weiter geht es hier in diesem Podcast schon nächste Woche. Wir sprechen dann über politische Umfragen und deren Bedeutung im Superwahljahr. Abonnieren Sie bis dahin gern diesen Podcast. Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Oder besuchen Sie uns auf sächsische.de. Dort finden Sie neben diesem Podcast natürlich noch alles, was in, über und für Sachsen wichtig ist. Damit tschüss, bis zur nächsten Folge hier bei Thema in Sachsen.